ARD.
Wenn du jetzt bei Stephen in die Show jetzt reinkommst und du gewinnst, was machst du jetzt? Machst du
halt? Ich performe auf jeden Fall irgendwann meinen Song Ein Strauß Chlamydien für dich. Chlamydien für dich. So, Schlager, alle klatschen mit.
Bist du eher der Schlager? Ja.
Das ist ein Schlagersong. Ich habe verschiedene Songs. Mhm. Aber das ist Schlager.
Okay.
Ich habe auch einen Rap-Song. Ich hab mich da ausgetobt.
Ah.
Ja, ja, ja.
Also ich würde behaupten, dass wir oberflächliche Freunde sind, die gute Freunde werden können.
Mhm.
Weil wir haben uns jetzt, ich sag mal, angefreundet durch.
Ja.
Wenn ich jetzt zu Nürnberg kommen würde, was würden wir als Freunde machen?
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Ray Garvey
und Mirella Pretschek. Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
Hast du normalerweise Gäste bei dir?
Ich habe jetzt einen, so ein Format, da habe ich auch noch gedacht, warum habe ich denn darüber nicht geredet? Weil du mich gefragt hast, ob ich cringe bin. Das heißt nämlich Café Cringe.
Ja.
Und da habe ich Gäste, ja.
Aber hast du Gäste bei dir?
Da sind Gäste in dem Café. Da sitze ich mit jemandem und trinke Kaffee und stelle unangenehme Fragen.
Oh.
Mhm. Das ist gerne herzlich eingeladen.
Ja, danke.
Hä? Natürlich Ray Garvey im Café Cringe.
Ja, aber das ist, aber cringe.
Aber es ist,
ich bin das Schlimmste, also ich kann nicht fremdschämen. Ich könnte zum Beispiel The Office nicht anschauen oder Stromberg. Ich hab's,
wirklich?
Nee, gar nicht.
Wenn Warum ich das, nicht? Findest du es auch nicht witzig oder hältst du es nicht aus?
Ich hält's nicht aus. Also diese Fremdschämen-Up, das ist überhaupt nicht meins. Kann ich nicht. Da würde ich halt so, also die absolute cringe, körperliche cringe.
Ah. Aber es ist bei mir so ein sehr nettes, zugewandtes Cringe.
Hm. Okay. Was ist,
aber leider habe ich gar keine Zeit in diesem Jahr, bin ich wirklich total aus. Und nächstes Jahr, weiß ich nicht.
Aber was ist, wenn jemand dich an Cringe-Fragen stellt?
Das gerne. Also ich kann auch zurückcringen, das ist kein Problem. Man kann mich auch bloßstellen. Also es ist immer ein liebevolles Ding. Es ist nicht, um jemanden bloßzustellen, du bist scheiße oder es ist peinlich oder so, sondern es ist eher so ein bisschen das Unangenehme rauskitzeln, ein bisschen so sich denken, wo sollte die Frage jetzt hin? Eher so ein bisschen auch was in der Luft liegen lassen, was unausgesprochen ist.
Was
so
ist deine Lieblings-Cringe-Frage zum Beispiel?
Oh. Also Klassiker ist das jetzt, die Stille. Das ist perfekt.
Was?
Das ist doch jetzt cringe, dass ich so lange überlege.
Ah, okay.
Weißt du, was ich meine? Ich bin Host von Kaffee Cringe und du stellst mir ganz einfache Fragen und ich weiß schon nicht, was ich antworten soll. Das ist doch schon ultra cringe. Da hätte ich jetzt einen Cut gemacht nach meinem und die nächste Frage. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ja.
Ja, ja.
Okay. Diese kalte Momente von
So. Eigentlich eine Frage, die ich beantworten müsste, aber.
Aber hast du jemals irgendwie so eine Frage gestellt, die jemand gesagt hat, antworte ich nicht?
Nee.
Nee?
Nee.
Also absolut cringe ist es nicht, denn. Bist du jemand, der sagt halt das, was man nicht sagen darf?
Nee, es geht mir nicht darum, Leute irgendwie auch irgendwas Böses zu unterstellen oder gemein zu sein oder so. Also es ist nicht so dieses, was ja oftmals irgendwie im Journalismus auch gerne irgendwie gemacht wird, dass es so irgendjemand, ja, irgendwie auf kalten Fuß erwischen oder so für irgendwas ertappen oder auf irgendwas anzusprechen, wo du weißt, damit strugglen die vielleicht schon seit Jahren oder so, das gar nicht.
Ich find gute Fragen, like, wo ich nachdenken muss, finde
genau.
Ich super, liebe ich.
Ja.
Aber ich finde das gut.
Ich glaube, du würdest es mögen.
Glaube ich auch. Und ich mag dich.
Na, das ist schon mal die halbe
Miete. Das ist
die
halbe Miete. Aber ich meine, ich kann mich erinnern, als ich die erste Mal mit Raymond, als wir in Freiburg irgendwie so im Wohnzimmer saßen und wir haben noch nicht einen Single draußen gehabt, oder es hat gerade angefangen. Und ich habe gesagt, okay, Jungs, setzt uns hin. Ich habe 40 Fragen überlegt. Über uns.
Aha.
Und so ein leichtes Interview-Training.
Ja.
Und wir antworten die alle. Okay? Und dann schauen, wie es wird. Und dann haben wir die 40 Fragen, die ich für wichtig halte, die ich dachte, gut, und würde kein einzige von diesen Fragen jemals gestellt, wo ich dachte halt, okay.
Die hätte ich gerne in die Fragen.
Ja, aber das war wirklich so, okay, so this is obviously, you know,
das war, wo du gedacht hast, das wäre wichtig, aber es war überhaupt nicht.
Weil ein Interview, du willst schon irgendwie so das beste Seite von dir zeigen und dann und informativ sein und das antworten, was du glaubst, Leute hören wollen. Mhm. Aber die zu der Zeit vor allem war die intime, tiefsinnige und was bedeutet diese Textzeile Niemand hat sich dafür interessiert. Mhm. Wie sieht dein Supergirl aus? War die meistgefragte Frage, die ich jemals hatte.
Oh mein Gott, ja.
War die auch nicht schlimmer. Ich habe dann irgendwann gelernt, da gibt es keine schlechte Fragen.
Ich schreibe mir direkt für Kaffee Cringe auf. Wie sieht dein Supergirl aus?
Genau. Hey, mein
Lieblingsinterview
aller Zeiten. Ein Typ saß hin, der war so begeistert von sich selber und so, ja, und jetzt? Und wie, hey, ich habe so viel Recherche gemacht und weißt du, ich habe echt irgendwie so an jetzt erste Frage. Wie sieht deine Supergirl aus? Und das war like so, oh my God, here we go.
Und da musst du ja immer so tun, als hättest du die Frage noch nie gehört, oder?
Ja, und ich glaube, das ist der Kunst, ist wirklich zu sagen, da gibt es keine schlechte Frage, nur schlechte Antworten. Mm. Und das ist auch der Regel. Weil da kann dir jemand irgendwie so, ich meine, in der Politik, das ist das Schönste. Was sind deine Lösungen für die Zukunft? Also, ich behaupte das damals, und ich sage, die Frage war, also diese Fragen soll man umgehen und nicht zu antworten.
Das ist eine Kunst.
Es ist wirklich eine Kunst. Ja.
Wir haben aber letzte Folge aufgehört mit einer Frage, die du mir gestellt hast, die wir noch beantworten müssen.
Ja.
Ich habe mir natürlich keinerlei Gedanken drüber gemacht.
Ist wichtig. Ich sage immer, ich bin so schlecht vorbereitet, aber dafür super enthusiastisch.
Ja, ich versuche spontan zu sein.
Okay.
Die härteste Zeit in meinem Leben, hast du mich gefragt.
Ja. Also ja, die härteste Reise oder die härteste Zeit.
Oh, das ist aber wirklich so deep und dark. Das wird jetzt wirklich. Also für
es
mich,
kommt ja wann, wenn du daraus was gelernt hast oder wirklich so einen Stein irgendwie so gesetzt haben und darauf gestanden hast danach.
Also es war schon meine Fehlgeburten einfach, weil man halt wirklich, also gerade bei der ersten, das war halt wirklich relativ spät dann auch und ich hatte halt schon voll dieses Kind voll mir vorgestellt, das wird dann geboren sein, dann wird es so alt sein, wie alt ist der Abstand zwischen meiner ersten Tochter. Also man stellt sich halt dieses Leben mit diesem Kind schon total vor.
Ja.
Man macht schon Pläne, man muss sich im Kindergarten anmelden und solche Sachen. Ja, also das existiert dann schon so richtig.
Ja.
Und als das dann, also wir waren da auch eben bei der Gynäkologin und das war halt, das kam so aus dem Nichts. Ich habe null damit gerechnet, dass sowas mir passiert. Mhm. Und es war irgendwie, es ist halt so eine Welt für mich zusammengebrochen.
Glaube ich.
Und ich habe aber in der Zeit irgendwie total viel dran gearbeitet, so dankbar für das zu sein, was ich habe. Mhm. Und konnte irgendwie trotzdem in diesen schweren Zeiten für mich irgendwie ganz viel trotzdem irgendwie positiv bleiben auf eine Art, weil ich mich wirklich auf das fokussiert habe, was ich habe und was toll ist und irgendwie auch so im Moment gelebt. Also einfach, wenn ich mit meinem Hund irgendwie spazieren gegangen bin, einfach wenn schönes Wetter war, das irgendwie angenommen oder mich gefreut, dass ich Freundinnen habe, mit denen ich drüber sprechen kann. Und also das hat mir irgendwie total viel gezeigt, dass es halt schlimme Sachen passieren können und ich trotzdem, es klingt irgendwie hart, das Leben geht halt weiter, aber man... Aber es ist ja auch so. Mhm. Und es gibt trotzdem schöne Sachen, auf die man sich konzentrieren kann. Und es macht einen ja dann irgendwie auch stärker. Und
Ich merke auch, die Beschreibung beschreibt es eigentlich nicht. Na, die Wörter findet man nicht, da durchzugehen. Und dann, also, weil alles, was du sagst jetzt gerade, weiß ich, ist so gewisse Labels, du Dinge gegeben hast. Aber in Wirklichkeit, diese Gefühl, was du durchgemacht hast, das kann man nicht beschreiben. Nee.
Ja, da kann ich jetzt auch gar nicht mich so richtig reinfühlen, das Gefühl, weil das wäre zu emotional und zu groß für mich.
Kann mich gar nicht vorstellen, wie das war. Aber andererseits halt, wie du sagst, es ist irgendwie auch ein Teil von deinem Leben, die dir auch dazugehört hat.
Und das hat auch mich und meinen Partner zum Beispiel total zusammengeschweißt irgendwie. Ja. Oder also wer... Ja, das macht irgendwie total viel und wenn man dann auch merkt, man ist so für sich da und man hat ja aber sich noch und das ist ja auch total viel wert. Also mir ist einfach aufgefallen, was mir wirklich wichtig im Leben ist.
Ich finde, Männer in der Schwangerschaft sind so nutzlos. So wirklich, also
können sie sein.
Nee, aber ganz ehrlich, du hast gar keine Ahnung. Also so ging es mir, reden wir über mich, statt irgendwie alle Männer. Aber es war wirklich so, I have no idea what's going on. Ich weiß es nicht, was ich machen sollte.
Und ja, same.
Ja. Nee, aber das ist halt irgendwie so, wo ich natürlich, ich bin vielleicht ein bisschen unparteiisch, aber ich schätze so sehr die Stärke von Frauen, weil ich das einfach in so viele verschiedene Facetten gesehen habe. Also für mich eine starke Frau ist wirklich das Sexyste, das es sein kann. Irgendwie so, weil wir scheitern so oft. Irgendwie so. Und dann merkst du halt, wie, ich merk's bei meiner Frau, wie wir manchmal durch irgendwas gehen und ich bin schon jemand, der sagt halt, wir schaffen es. Mach dir keinen Kopf, wir gehen da durch. Aber ich merke, da, wo ich schwach bin, ist sie super stark. Irgendwie so. Und,
das ist voll schön, wenn man das hat, dass man sich gegenseitig so auffangen kann.
Ja. Das ist total wichtig. Aber in der Geburt, das ist kein Zuschauersport, ganz ehrlich. Ich war so pinklich. Und ich meine, ich kam gerade aus L.A. und ich hatte so einen Jetlag und ich war halt, ich glaube, ich lege mich hin irgendwie so kurz, du bleibst genau da. Ich war so, but what can I do? Also, und ich meine so.
Darf ich dich anfassen oder nicht? Yeah. Ja, ja, voll.
Aber es ist halt am Ende so.
Ich finde, es ist immer noch so ein krasser Prozess. Also ich kann es überhaupt nicht glauben, dass das die Art und Weise ist, wie wir uns fortpflanzen.
Oder?
Das ist komplett bescheuert. Ja. I'm sorry.
Und ich meine, die Hebamme irgendwie so.
Der Hebammenberuf ist der krasseste Beruf der ganzen Welt.
Und dann irgendwie so diese
so
Aussage.
Absurd.
Herr Gavi, ich habe komplett vergessen, Sie zu fragen, ob Sie den Nabelschnur schneiden wollte. Ich war. Nein. Falsche Person, not me, I just thank you. Und ich meine, das Crazy ist halt irgendwie so, was man an sich selber merkt, halt irgendwie so. Weil ich fühle mich stark in vieles und mag gar nicht irgendwie so hilflos fühlen. Und dann merkst du halt, es ist ein Gefühl, den man haben muss, um zu verstehen, irgendwie so dich selber zu verstehen. Und da bin ich so hilflos gewesen. Also wirklich, wo ich schätze jeder Arzt, so sehr. Und nicht nur wegen der Geburt, aber wie die mit Leben zu tun haben. Natürlich gute Ärzte gibt es halt, so also wie in anderen Berufen, halt wie so gute und schlechten. Aber da bin ich manchmal echt so, boah, Gott sei Dank gab es dir.
Ja, ich könnte mir das auch nicht vorstellen, als Ärztin zu arbeiten.
Wenn jemand sagt, ich bringe das Kind zu Hause auf die Welt, ich denke halt, wow.
Ich habe mein Kind zu Hause auf die Welt gebracht.
Ich bin eher so, das ist mir zu viel Verantwortung.
Ich hatte eine Hebamme da. Ich habe es nicht alleine gemacht, obviously.
Du könntest einen Kran und ein Pferd dabei haben, ist mir egal. So wirklich, wo ich denke halt, no, let's get people in white coats.
Hey, die kommen doch auch noch in den letzten 10 Minuten dazu.
Ja, so, habt ihr Kaffee?
Wir haben zu Hause den besten Kaffee.
Ja, aber... Ja. Oder, ich meine, es gibt so viele verschiedene Arten von Geburt, irgendwie so unter Wasser. So.
Ich habe für mich auch gehört, ich bin überhaupt nicht gut im Gebären. Ja. Also ich kann das einfach nicht gut. Ich kann echt viele Sachen richtig gut, aber das zählt nicht dazu. Also es war für mich jedes Mal total die Katastrophe. Es war so schmerzhaft. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht ins Krankenhaus also es wird kein nächstes Mal geben, aber wenn ich es rückgängig machen könnte, würde ich sagen, hier, alles rein, alles, ich möchte nichts spüren.
Wir müssen über Epidural für Männer auch reden, halt irgendwie so. Aber man ist nicht da, um einfach irgendwie so, hey, wir wollen beide das
aber
gleiche Gefühl haben.
Man muss auch wirklich sagen, es gibt auch wirklich viele Männer, die sehr traumatisiert aus einer Geburt rausgehen.
Natürlich.
Weil ich glaube, die Frau so zu sehen, manchmal,
es
kommt immer auf die Geburt drauf an und so, aber ich glaube, das ist auch nicht
unheimlich. Und wo du stehst.
Ja, das auch. Aber einfach so zu sehen, wie jemand leidet. Und du kannst ja nichts machen. Du kannst nicht helfen.
Ja.
Du stehst einfach da.
Du bist nur ein Support.
Ja.
Wieso? Ganz ehrlich, ich sage wieder, es ist kein Zuschauersport. Ja. Ich kenne Leute, die mit Kameras rangehen und das ganze Ding verfilmen. Ich sage, bist du wahnsinnig?
Ja, wer schaut sich das
an? Wer schaut sich sowas an?
Es ist like, nicht.
Nein. Ich will es nicht von irgendjemand auch sehen. Ich denke an,
wollt ihr es jetzt sehen?
So, erste Essen, alle
aus,
Familie
da
ist. Ja. Wir haben ein was vorbereitet.
Leinwand geht so runter,
ihr
Beamer.
Alle gesagt, ihr wart gerne dabei gewesen. Ja. Also hier. Woo. Nein.
Ja.
Nein, das ist.
Man kann ja sich auf YouTube kann man sich Geburten auch angucken, tatsächlich.
Ehrlich?
Das ist ja educational Content.
Ja.
Aber ich finde es immer noch absurd. Also ich finde dieses Ganze, ich finde das so absurd. Ich habe es ja jetzt auch schon zweimal gemacht. Ich finde es trotzdem so.
It's crazy.
So absurd. Das, also das ist irgendwie.
Und muss man ehrlich sagen, und perfekt dazu. Ne? Also es ist.
Na,
ich denke
ja,
am Ende.
Perfekt wäre es, wenn es nicht so wehtun würde. Dann wäre es wirklich perfekt. Wenn ich dabei. Es gibt ja auch so Frauen, die sagen, ja, und ich musste einfach tief geatmet. Und ich glaube das denen teilweise. Es gibt, glaube ich, Leute, die können richtig gut nämlich gebären. Die haben irgendwie das Becken, das passt, das Bindegewebe und so. Das ist echt toll. Und alles ist in der richtigen. Alles passt einfach. Die Sterne stehen richtig oder was auch immer noch.
Ja.
Und dann flutscht es einfach. Und es tut echt nicht so weh. Und dann gibt es Leute wie mich und das ist einfach so, nee.
Ja, na, Hut ab. Also man kann auch als Mann irgendwie so auf jeden Fall, da wahrscheinlich super unpolitisch korrekt, irgendwie so, dass ich würde nie behaupten, dass ich eine echte Meinung dazu haben dürfte, weil du kannst es nicht spüren. Also ich glaube, jetzt ist dieser Satz, dass wenn Männer irgendwie so Kinder werden, wenn der Welt schon, wenn die Menschheit extinkt, wir würden sagen, no, I'm not doing this. Aber das, ja. Und dann verstehe ich nicht, wenn Menschen irgendwie so, also geil, das ist so ein Welt vom Gespräch, halt, wo du denkst, wow, wenn ihr das macht, ich bin da sprachlos. Also ich bin für immer halt wirklich auf beiden Knien. Meine Mutter, jedes Mal, als sie dieses Kind auf die Welt bringen sollte, war mein Vater natürlich dabei, und dann hat mein Bruder gesagt, Fred, ich hätte gerne so eine Tasse Tee, so ein klassisch irisches Wunsch, Cup of Tea. Und dann ist er rausgegangen und hat meine Mutter, ja, kam zurück mit dem Tee, da war das Kind. Jedes Mal. Also nicht einmal, jedes Mal.
Der war schon so, das ist ein Trick, oder? Ja. Mit dem Tee.
Ich glaube, mein Vater war heimlich
froh
über den Zeit.
Ja.
Ey, mein Vater war da überhaupt nicht.
Also er hat wirklich nur eine Tasse Tee geholt. Er ist zwar zum Brunnen gelaufen, ja, hat er frisches Wasser geholt, ja. Er hat sich da noch verquatscht mit seinem Nachbarn.
Aber ich habe auch gelernt, dass meine
Eltern... Vorher erst mal gemacht. Also wirklich nur eine Tasse Tee. Stunden. Aber
vieles, das meine Eltern... Weil ich bin zu naiv und ich habe immer geglaubt, alles, was meine Eltern gesagt haben. Und meine Schwester, weil meine Eltern hab ich nie streiten gesehen. Nie. Mhm. Kein einziges Mal. Ich habe das einmal erwähnt, wir waren alle älter. Und habe gesagt, ja, also Mom und Dad, die haben nie gestritten. Und meine Schwester so, Ray, du bist so doof. Und sie gesagt, weißt du, wenn Mom und Dad früher irgendwie so ihre Fahrt, irgendwie so kurze Ausflug miteinander gemacht haben? Ja.
Zum Streiten.
Die waren streiten. Ich war, nein. Die wollten nur ein paar Stunden für sich. Nein, die waren streiten. Und es ist like, okay. Aber meine Mutter hat irgendwie so Sätze für alles. Irgendwie so. Ich bin einmal ins Bett gegangen und habe ich meine Socken angehabt. Und meine Mutter hat gesagt, zieh dir die Socken aus. Und ich sagte, ja, aber mir ist kalt. Ja, aber sonst verbiegst du deine Füße. Und ich war, wie?
Wie bitte?
Ja, aber ich war, glaube ich, war 9 oder so. Und ja, wenn das zu heiß ist, dann verbiegt die. Ehrlich? Okay, Socken aus.
Ja.
15 Jahre später komme ich nach Hause vom... Stundenheim oder vom University und meine, also 12 Jahre später und meine junge Schwestern, beide gehen ins Bett und sagen, Mama, es ist kalt oben. Ja, zieh das Socken an. Ich war, Mama. Und dann war ich halt, Mama. So wirklich. Und sie war, Raymond, hör auf.
Das ist wie, wenn man sagt, du schau nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Ja, ja.
Das nicht, mit den verbogenen Füßen,
kennst du Kinder,
spannend.
Wenn du die Kinder immer so die Augen kreuzen, weil die es können.
Ja, nicht machen, das bleibt.
Danke.
Schielen. Ja. Dann schielst du für immer.
Ja.
Größere Angst,
ja,
als Kind gehabt.
Bitte.
Oh mein Gott.
Ja. Aber ich fand das immer halt irgendwie so, meine Mutter, als wir vom Zahnarzt, und damals in Irland Zahnärzte waren eigentlich Metzger. Die waren eigentlich, die waren eine Mischung zwischen Metzger und
Klempner.
Alle
Leute, die Zahnarztangst haben, das ist das Schlimmste für die.
Ja, aber das war in Irland, du hast nicht irgendwie so... Betäubungsmittel gehabt. Es war einfach erstmal mit den Zange irgendwie so, wir ziehen raus. Und dann hat meine Mutter, wir waren alle so, und hat sie gesagt, ihr kriegt alle Taschengeld jetzt. Jede Woche. Und wir waren, was kriegen wir? Taschengeld. Um einfach, dass ihr jetzt seid ihr alt genug, ihr könnt Taschengeld haben. Und wir so, alle so lächeln, so gut wie man kann. Yeah. Und so 2 Tage später, hey Mama, denn Taschengeld? Welche Taschengeld? Du hast gesagt, geh mal weg hier. Sie hat uns, und ich glaube, ich bin ein bisschen auch so, es ist so, heal the moment, denk nicht an die Zukunft. Was ich meine? Moment healed, okay. Und sie hat es so gut gemacht, weil wir waren eine Armee von Kindern.
Heal the moment und dann kannst du 20 Jahre später in Therapie drüber sprechen, was schiefgegangen ist.
Ja, aber sie hat nie was gemacht, wo ich dachte halt, okay, also ich meine, da waren manche Dinge, wo ich dachte halt, ich war dann irgendwann alt genug, um sie zu sagen, also mit 19, glaube ich, es ging um irgendwie so Sex before marriage oder sowas halt. Und ich dachte, ich war 20 wahrscheinlich. Und wenn jemand zuhört, jetzt denkt er halt, ey, sag mal, wie zurückgeblieben wart ihr da? Aber es war ein sehr katholisches Land und die Kirche hat alles irgendwie so beeinflusst. Und gehen in die Hölle war halt das, was die genutzt haben.
Angst.
Gehst in die Hölle, wenn du das machst. Mhm. Und ich dachte, als Student, meine Mutter hat irgendwie gecheckt, dass ich Freundinnen habe und da ist was los in die natürliche Entwicklungen. Und einmal kam es in ein Gespräch, glaube ich, war 21 oder 20 und sie hat gesagt, ja, na, Mama, also ganz ehrlich, diese Regel, Sex before marriage. Und sie hat gesagt, Raymond. Und ich war, Oh fuck. Oh, jetzt kommt was. Sie glaubt, dass ich immer noch irgendwie so Jungfrau bin. Und ich war so, Mama, darüber reden wir nicht. So. Und mein Vater hat den Gespräch mit mir, als ich 24 war. Und ich war, Papa, wenn du über Drogen reden willst, machen wir. Aber das lassen wir jetzt weg.
Bisschen spät.
Ja, aber ich war sowieso ein Spätzünder, wie man sagt in Irland, irgendwie so. Aber es ist eigentlich schön auch, fand ich. Es war diese Naivität, die liebe ich. Irgendwie so, weil die ganze böse Sachen sind nicht vor deinen Augen die ganze Zeit. Du bist ein bisschen, kennst du das, wenn du in eine Großstadt läufst und du bist in einer Ecke, die du nicht kennst und du bist total neugierig. Wow, schön, super Abend gehabt, bla bla. Und dann jemand sagt, der jahrelang da wohnt, wo warst du? Da? Da geht man nicht hin. Denkst halt, ja, aber durch meine Naivität hatte ich überhaupt kein Bedenken. Ja. Und ich habe es genossen. Also manchmal ist diese Allwissen zu viel Last.
Ist aber auch einfacher, als Mann irgendwo hinzugehen und sich keine Sorgen darüber zu machen, ob man sicher ist oder nicht. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst.
Ja, ja.
Ja, ich hatte das, ich war vor 7 Jahren oder so in Südamerika reisen, war auch in Brasilien und so alleine als Frau. Und das war
das ein
Riesenthema.
Ja.
Aber ich habe halt einfach auch geguckt, in welchen Gegenden ich bin und was man macht und was man nicht macht. Oh, und
als Eltern, die haben sich so in die Hose gemacht.
Nee. Meine Mama kam mich besuchen.
Ah ja, okay.
Ja, nee, war alles easy.
Ich habe gedacht, das krass war, als ich 17 war, bin ich von zu Hause weggegangen, so 17, 18. Mhm. Und ich bin rausgerannt. Also wirklich, also ich meine, das war ein Gespräch, dass ich vielleicht in mein Heimat bleiben sollte zu studieren. Ich war halt, oh, that's not good. Und dann irgendwann nach einem zweiten Ruf, also wenn die Plätze nicht alle gefüllt waren in der University in Dublin, dann kommt ein zweiter Ruf, die nicht die Punkte genug hatten, haben den ersten Ruf. Und dann habe ich eine University in Dublin bekommen, einen zweiten Ruf. Ich habe wirklich innerhalb von 3 Stunden meine Tasche gepackt und war ich auf dem Bahn. Also im Bahnhof und
sie weg. Sie gefreut.
Ja, und ich danach habe ich gedacht, ich habe mich nicht mal richtig verabschiedet halt. Ich habe ich habe mich schlecht gefühlt, like Jahren später. Oh mein Gott, ich habe nicht mal so meine Mutter, der wirklich wahrscheinlich traurig war, dass ich gehe, nicht mal wahrgenommen. Ich habe gesagt, tschüss. Und keine Ahnung, dann denke ich halt, vielleicht muss man ein bisschen, ja. Also ich habe ein Lied darüber geschrieben, dann habe ich sie geschickt.
Ja, dann hast du es ja verarbeitet.
Absolut.
Was ist das Beste, was man machen kann? Ein Lied schicken.
Ja, eigentlich, wie heißt es? So Selbsttherapie.
Ja? Ja, ist doch auch bestimmt Musik total für dich, oder?
Meine Mama hat immer gesagt, schreib's auf, bevor du, und dann verstehst du es besser.
Weißt du, was mir ganz oft hilft? Manchmal bin ich so wütend über eine Sache und ich denke so, oh mein Gott, was mache ich jetzt damit? Und das hilft mir total, das aufzuschreiben und einen Tag zu warten und dann nochmal zurückzukommen auf das Thema und zu gucken, wie fühle ich mich? Ist es immer noch so? Macht mich es immer noch so wütend? Und warum macht mich das vielleicht gar nicht mehr so wütend? Oder ist es jetzt vielleicht raus auch? Also ich finde, das hilft total. Ich habe schon so oft gedacht, da muss ich jetzt irgendwie öffentlich drüber sprechen oder ein Video machen oder jetzt, also dass irgendwie ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe und ich jetzt speaking out, so, weißt du, was ich meine?
Ja, wir waren irgendwie so erzogen halt, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag lieber nichts. Und es ist so eingeprägt, mir fällt schwer, so was
ja, aber
Böses.
Man muss ja auch mal Sachen kritisieren. Ja, es geht gar nicht darum, böse zu sein. So. Aber dann habe ich mir gedacht, also oftmals sind es dann so Sachen.
Kritik ist leider nicht oft gern gehört.
Ja. Nee, es ist ja nicht Kritik gewesen. Also es war halt nicht eher so, dass mich jemand kritisiert hat, sondern eher, dass mir was vorgeworfen wurde, was einfach nicht stimmt und was ich richtig stellen wollte zum Beispiel. Mhm. Und dann hätte ich es aber wahrscheinlich noch viel größer gemacht, das Thema, als es eigentlich ist. Weil ich ja dann auch nochmal drüber spreche und dann baut sich sowas ja oft auf. Und dann habe ich einfach nur runtergeschrieben, was ich dieser Person gerne sagen würde. Und das hat schon gereicht für mich, dass ich dann, weil sonst ist man ja oft in dieser Spirale, dass man immer wieder dran denkt. Und das zieht einen dann so runter und man kann dann gar nichts anderes mitdenken. Und das hilft mir dann voll, das ich einmal rauszulassen. Ja, das ist bei mir kein Song, aber.
Aber man die Zeit nimmt, tatsächlich hinzusitzen und zu schreiben.
Ja.
Es ist halt unterschätzt.
Ja.
Ich meine, weil wenn du das abtippst.
Ist anders.
Anders.
Ist wirklich anders.
Ja, ich merke halt irgendwie so das Schriftart auch irgendwie so. Wenn ich schreibe, dann lese ich das auch gerne. Manchmal ist es unlesbar. Ich weiß, was mir einmal passiert ist. Ja. Ich habe es, glaube ich, einmal in meinem eigenen Podcast davon erzählt, dass ich war in Deutschland, in Berlin, in 1990 mit meiner irischen Band. Und ich war so neugierig, wie war das damals? Irgendwie so Geschichte habe ich als Thema geliebt. Und wir waren in irgendeiner Kneipe und dann habe ich ein Mädel kennengelernt und ich habe sie gesagt, halt, ey, kannst du mir einen Gefallen tun? Sie war aus dem Osten und ich habe gesagt, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mir einfach einen Brief schreiben über wie es war? Ich kann es mir überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich mag nicht irgendwie so zugetextet von irgendeiner anderen Source als von der Person, die tatsächlich das durchgemacht hat. Weil wir haben zu der Zeit viele, die begegnet haben, die gesagt, ey, die haben sich als Kommunisten vorgestellt, um einfach zu sagen, wir mussten nicht gerettet sein. Also die waren, ihr eigenen Stolz hat es nicht zulassen, dass die das Gefühl haben, dass die gerettet waren. Und ich habe sie gebeten, halt mir zu schreiben. Dann hat sie mir, und ich habe es immer noch, so ein achtseitige Brief mit alles aufgeschrieben. Aber sie hat die schlechteste Schriftart aller Zeiten. Ich könnte es nicht lesen. Ich war so wirklich so, ich kann es nicht lesen. Und ich habe es noch. Und ich glaube, irgendwann gehe ich da durch und versuche das zu verstehen. Aber das Schriftart ist wirklich so, you gotta be able to do it.
Ja, ich muss jetzt auch nochmal einen Text schreiben. Meine Tochter fängt gerade an, nämlich Geschichten sich auszudenken. Und ich muss die aufschreiben.
Cool.
Ja, und sie diktiert mir die. Und ich muss dann immer so, was machen dann die Elfen? Die Eulenhöhle, was ist jetzt? Und dann sagten sie, so bin ich. Aber das ist dann auch, ich kann es dann fast selber nicht mehr lesen. Aber ich muss ihr dann, sie malt dann auch noch ein Bild dazu. Und das ist so süß, wirklich. Ja. Und jetzt, wir sind jetzt gerade am Geschichtenschreiben.
Findest du Geschichten für deine Kinder?
Manchmal auch, ja. Ich aber es ist manchmal schwierig, finde ich. Aber man muss dann so kurz reinkommen und dann bin ich auch immer ganz stolz, wenn es dann so einen Twist hat oder so.
Ja, absolut. Ey, das ist das Beste. Ja. Aber ich habe das schon seit Jahren gemacht, immer so Geschichten zu erfinden.
Ja.
Aber die Charaktere sind alle gleich.
Ja.
Also über die letzten 15 Jahre habe ich die gleichen Charaktere.
Ja.
Ich würde das so gerne aufschreiben und dann denke ich halt, nee, das macht jeder. Das ist unser Ding einfach. Ich hatte Bock,
oder nur für euch könnt ihr es ja auch aufschreiben.
Habe ich schon mal gemacht, tatsächlich. Ja, und drucken lassen. Und ja, das ist schön, wie so.
Das reicht ja auch schon total.
Ja, finde ich
auch. Und Songs schreiben wir auch schon.
Das habe ich nicht gemacht. So Kinderlieder halt, irgendwie so. Also ich glaube, ich habe das einmal gemacht.
Ja.
Und das ist auf irgendein Telefon, weil ich es selber fand, süß. Irgendwie so schön. Aber das war für meine Tochter, mein Sohn ist anders. Der ist so ein Metal-Freak. Sag mal, hier jetzt ist die Frage. Wenn wir jetzt, also ich würde behaupten, dass wir oberflächliche Freunde sind, die gute Freunde werden können.
Mhm.
Weil wir haben uns jetzt, ich sag mal, angefreundet durch.
Ja.
Wenn ich jetzt zu Nürnberg kommen würde, was würden wir als Freunde machen?
Also als Freunde bist du natürlich auch bei mir zu Hause erstmal eingeladen. Wir haben sehr guten Kaffee zu Hause.
Okay.
Extremely good coffee.
Like it.
So. Dann trinken wir erstmal Kaffee. Dann können wir bei mir erstmal eine Runde spazieren gehen. Es gibt viele Tiere, die man begutachten kann.
Okay.
Wenn das dich interessiert.
Ja.
Und dann fahren wir in die Stadt rein.
Okay.
Das sind nur 20 Minuten, das ist nicht so weit. Und dann schauen wir die Altstadt an, die ist sehr schön, historisch, sehr tolle Gebäude. Da können wir ein bisschen bummeln. Na, siehst du, kennst du schon. Und dann gehen wir lecker essen. Also bei mir geht es immer ums Essen und Trinken, basically.
Weil wenn du sagst jetzt, ist es eher deutsche Küche oder?
Können wir nochmal drüber sprechen. Würde ich nochmal nachfragen, was isst du denn gerne so? Bist du eher so der deftige Typ?
Bist du Fleischesser?
Nee, ich esse kein Fleisch. Aber wir können trotzdem irgendwo hingehen, wo es auch Fleisch gibt. Das ist okay für mich. Bist du Fleischesser?
Ja.
Ja. Aber würdest du auch in ein vegetarisches Restaurant gehen?
Wenn es gut ist.
Ja.
Ich finde manchmal,
das gehen wir nicht.
Nein, aber du weißt, manchmal ist vegetarisch irgendwie nur eine Überlegung, statt jemand, der wirklich gut vegetarisch kochen kann. Und ich meine, die italienische Küche ist super vegetarisch, wenn man haben will.
Ja.
Weil ich in Italien habe ich immer, als wir haben einen Abend in Italien gemacht, in Lazio. Und wir haben immer so vier Gänge gehabt. So ein ganz normale Trattoria. Und das war halt so, die erste Gang war halt, glaube ich, wir haben Salat, dann Pasta, dann ein Stück Fleisch mit keiner Beilage und dann ein
Dessert.
Und ich meine halt, lässt du die dritte Gang weg, dann bist du halt absolut vegetarisch.
Ja, ich überlege nochmal, wo wir hingehen, aber ich würde sagen, das machen wir. Und dann vielleicht auf die Burg hochlaufen, dann noch.
Ja, aber wenn zum Beispiel, ich glaube, es liegt vielleicht bei mir, wenn ich denn Freunde habe, dann zeige ich die gerne halt das, was ich gerade mache. Oder so am Ende des Abends bei mir ist ganz oft, dass ich einfach meinen Computer raushole und fange an, Demos zu spielen. Um einfach so zeigen halt, ey, das, was ich mache gerade. Und dann wieder geht's gut. Und wir
sitzen dann vorm Fernseher und schauen Reality-TV zusammen. Ich habe gute Snacks.
Also
bist du ein Spieletyp?
Ja.
Ja? Ja, dann spielen wir ein Spiel.
Welches Spiel?
Skippo mag ich gerne. Skippo? Phase 10.
Kenn ich nicht.
Scrabble können wir machen. Das mit den Worten.
Schwierig. Weil das ist schwierig, weil das.
Wir können auch Englisch machen.
Ja?
Ja.
Bist du so gut in Englisch?
Weiß ich nicht.
Was ist mit Rummikub oder.
Ja, Rummikub habe ich auch.
Weißt du,
gerne.
Was ich im Moment ja. viel spiele?
Ja, nee.
Backgammon.
Das muss ich noch lernen,
Bestes
aber gar
Spiel.
Nicht machen.
Bestes Spiel. Ja. Mein mit irgendwie so Oma und Opa halt irgendwie so. Und da habe ich von dem gelernt.
Ja.
Super Spiel. Also okay. So wirklich, dann kannst du nett, kannst du böse sein, kannst du alles mögliche. Ja. Also dein Spielart irgendwie so bestimmt sehr viel.
Okay.
Und
kennst du auch sowas wie Siedler von Catan?
I love it.
Ja, das kann man machen.
Ich habe das in meinem ersten Urlaub mit meiner Frau in Hurghada in Ägypten, haben wir das mitgenommen.
Ja,
und,
das liebe ich, dass sie das gemacht haben.
Und ich
glaube, deine Frau und kann auch gerne mitkommen. Ich glaube, wir untereinander, wir verstehen uns.
Also ich habe es dreimal gewonnen hintereinander gesagt, mit dir spiele ich nie wieder.
Ja.
Und ich war so... Aber,
ich gewinne auch sehr gerne.
Elle?
Ja.
Ja?
Uh-huh.
Also ich bin nicht so ehrgeizig.
Ich
gewinne gerne, aber...
Es fällt mir einfach in den Schoß.
Ich bin ein natürlicher Gewinner.
Ja, ich bin ein Gewinnertyp.
Ja. Es fällt mir irgendwie leicht.
Ja,
ja.
Ich weiß
als wäre eine Game für mich geschrieben. Halt,
meine Mama ist zum Beispiel ganz witzig, wenn man mit ihr spielt, die schummelt. Ganz viel.
Ehrlich?
Man muss ganze Zeit aufpassen, dass sie nicht schummelt.
Ehrlich?
Aha.
Wow.
Ja, da muss man auf die Finger gucken.
Also ich bin ein Nullschummler.
Ich bin auch ein Nullschummler. Ja,
also es kann passieren und ich lasse es gehen, aber ich bin nicht ein Schummler. Also
ich
nicht
bin
ein
wirklich auch kein Schummler.
Sag mal, hast du schon mal in einem Film irgendwie so mitgemacht?
Nee, glaube nicht. Überlege ich gerade.
Nee, aber du wärst eigentlich davon, du musstest.
Danke.
Ist das nicht die nächste Ebene? Weil ich finde halt irgendwie so, dass du hast diese Empath, irgendwie so, du gibst halt Informationen, ich glaube dir sofort.
Ja.
Ja. Ich glaube halt, wenn du.
Ist doch alles gelogen, was ich erzählt habe in den letzten vier Folgen.
Ey, bitte.
Ich bin eigentlich ganz anderes Leben.
Nein, dann komme ich raus und sagen kann, nein, die Mirella ist tatsächlich Arzt.
Ja,
sie ist Ärztin. Ah, okay.
Nee, ich bin professionelle Schauspielerin und es ist meine neue Rolle, für die, auf die ich mich vorbereite. Ich spiele da eine YouTuberin, die seit 12 Jahren YouTube macht.
Ich habe einmal ein Casting gemacht für einen Film. Und das war mir so, ich habe gesagt, ich mache keinen Film. Also da gibt es halt die klassischen Klischees.
Ja.
Du bist in einer Sache sehr gut und dann oder erfolgreich und dann denkst du kannst alles.
Ja,
und
ja. Das habe ich nämlich Angst, dass das so ist mit Schauspielern. Ich glaube, ich könnte Schauspielern, aber ich habe auch Angst, dass ich nur denke, dass ich es kann, weil ich irgendwie so Delulu bin.
Ja, also da bin ich auch gewesen. Also es war wirklich so, ich habe alles abgelehnt mit Leute, ich bin kein. Ich will nicht den Klischee mit, jetzt bringt er auch ein Kinderbuch. Also so diese Art,
richtig,
die will ich von mir selber nicht
richtig
hören. Und dann habe ich gedacht, halt irgendwie so, kam ein Skript zu mir zugeschickt und Josephine, der mein Manager ist, Managerin seit Tag 1, gesagt, das könnte dir interessieren. Und dann habe ich das bekommen, nachts habe ich das gelesen und witzigerweise, ein Skript kann man ziemlich schnell lesen. Es ist nicht ein Buch, es ist like, weißt du, weil du gehst durch Dialog und dann habe ich es gelesen und ich dachte, sag mal, haben die das für mich geschrieben?
Mhm.
Und sie hat gesagt, nee, das ist irgendwie ein Buch. Ich sagte, ja, aber es ist absolut meine Geschichte.
Mhm.
Also vom Anfang bis zum Ende, natürlich ein paar andere Nuancen. Und sie meinte halt, ich sagte, ich glaube, ich muss eigentlich in den Casting gehen. Dann bin ich in den Casting gegangen und es war bei uns im Büro, kam halt die Regisseurin und die Hauptdarstellerin. Und dann haben wir, sie hat gesagt, okay, lass uns diese Szene machen.
Mhm.
Und ich, why? Ich meine, ganz ehrlich, ich bin kein Schauspieler. Also das heißt, ich kann nur versuchen, man darf nicht übertreiben, wenn du was meinst, weil das ist nicht Schauspiel, das ist dann...
Ja, das ist halt eine Kunst in itself.
Ja, absolut, nicht zu unterschätzen. Und dann habe ich das gemacht und ich war eigentlich mit mir selber zufrieden. Ich bin über meine...
Über meinen Schatten gesprungen.
Mhm. Und dann die Regisseurin war halt, oh mein Gott, das ist so gut. Und ich war so, wow. Habe ich was Neues in mir entdeckt. Ich wusste nicht, das ist ein Naturtalent. Ich bin fucking Hollywood-Star.
Ja, ja, ja.
Und dann habe ich gesagt, lass uns das so probieren. Und dann war komplett genau
was
das Gegenteil.
Anderes.
Und ich war halt, okay, fuck the shit, nein, I'm not doing it. Und sie war halt so.
Das war schon so gut,
so
aber mach's nochmal ganz anders.
Ganz anders.
Ganz anders.
Überlegst dir, dass du, und ich war halt so, und ich habe nur gesehen, weil das dauert natürlich 3-4 Wochen, so einen Film zu drehen, und ich habe nur gesehen, jeden Tag kommt jemand zu mir und sagt halt, das ist so gut, was du gerade gemacht hast.
Ah.
Dieses Mal, aber, weißt du, und ich dachte, na, no. Ich bin leider zu doof, glaube ich, davor. Wieso? Ich könnte nicht. Ich mag. Bist du jemand, der mag halt die Ja-Sager? Jemand, der neben dir ist? Du magst es.
Nee, ich mag. Nee, gar nicht. Mir wäre es viel lieber, wenn die Person gesagt hätte: Ja, schönen Dank, wir haben es, glaube ich.
Ja.
Also das ist ja nicht
ganz... Das hätte aber wehgetan.
Das hätte wehgetan.
Bisschen warm,
aber du hättest zumindest sofort gewusst, das ist es nicht.
Naja, dann hatte ich gekämpft.
Also, dann hättest du es versucht. Nee, soll ich nochmal was anderes probieren?
Nein, das hätte ich nicht gesagt. Ich sagte halt, die ist wahrscheinlich keine gute Regisseurin. Was, ich meine, selbstbewusst, die steht da raus. Meine Schwester sagt das immer, fake it till you make it. Aber wir glauben, also wie ich dir gesagt in einer Folge, irgendwie so mein ist es in unsere Genen, dass wir alles können. Das haben unsere Oma damals einfach so reingepresst. Also dann akzeptiere ich nicht, wenn jemand sagt, das kannst du nicht. Und das wäre halt, das ist vielleicht eine Schwäche von mir, dass wenn jemand sagt, du kannst es nicht, dann mach ich es erst recht.
Ja.
Aber
was meinst du mit Ja-Sager? Leute, die immer nur sagen, wie toll du bist, oder wie?
Ja, also da gibt es
halt... Nee, das brauche ich nicht.
Aber da gibt es halt viele davon. Also ich finde vor allem, wenn man in Media arbeitet...
Im Internet nicht.
Nein. Die sagen dir vom sofort, wie soll ich mal,
das jetzt war aber, weiß ich nicht, Mirella, würde ich... Nein, es gibt ganz viele Leute, die total supportive sind und total... Aber die sind schon gut darin, Bullshit auch zu callen.
Ja. Ich kenne mich schon, mit meiner Frau ist es halt irgendwie so, bei Musikauswahl wird sie immer so, ich komme mit 20 Liedern zurück von irgendeiner Songwriting-Tour und dann spiele ich, ein Lied kam ich zurück und ich sagte, das musst du hören, das ist wirklich, ich glaube, das ist richtig gut. Hat sie angehört und ich war, bist du nicht Elton John? Ich war halt so, es war wirklich so.
No, it didn't.
Ja, alles. Und es war ein super intensive, aber sie hat recht.
Yeah.
Und das, it hurts more. Aber ich will immer diese Meinung haben.
Ich bin auch ganz oft, das sage ich wirklich richtig oft, ihr könnt wirklich auch ehrlich mit mir sein.
Ja, ja.
Bin ich mit dieser Idee, ist es wirklich kompletter Quatsch? Weil ich bin mir nicht sicher, es könnte auch Quatsch sein. Bitte sagt's mir, bevor ich mich in irgendwas reinstürze, wo ich dann mich komplett verliere. Also ehrliches
Feedback. Aber wie viele Vorbereitungen sind so ein Video, die du machst? Es gibt bestimmt unterschiedliche.
Ja, ist unterschiedlich. Aber jetzt so ein Standard-Reality-TV-Video ist halt, dass jemand die Folge, also ich muss die Folge natürlich selber erstmal gucken, mache mir oftmals Notizen beim Gucken und dann habe ich eben eine Redakteurin, die das für mich schon mal so in Teile schneidet, die irgendwie wichtig sind. Dann drehe ich das, gucke mir das an und schneide das nochmal jemand anders wieder danach und so. Also es sind schon, ich würde sagen, pro Video so 2-3 Tage, 4 Tage vielleicht.
Ich liebe, wenn man irgendwas kreiert und dann weitergibt.
Ja.
Um einfach, dann kommt es halt zurück und denkt, wow, okay.
Und es gibt auch mehrere Instanzen, die drüber gucken und auch nochmal sagen können, vielleicht, das nehmen wir vielleicht raus.
Ja,
das ist vielleicht nicht. Also so, weißt du, was ich meine?
Ja.
Das hilft auch total.
Bist du denn aufgeregt, irgendwie, wenn es dann scharf geschaltet wird?
Ja. Nee. Nee, also nur wenn es irgendwie was so, jetzt bei Kaffee Cringe, das war zum Beispiel ein ganz neues Format, da war ich natürlich mega aufgeregt, weil ich wusste, wie kommt's an, was sagen die Leute, wird es funktionieren und so, das ist dann schon aufregend, aber wenn das so Standardvideos sind, die ich schon seit mehreren Jahren mache, dann ist es eher so, oh, ein neues Video ist online, ich sollte mal kurz gucken,
ist
alles okay, was schreiben die Leute, okay, ja, es klingt gut.
Ich kann mich schon, ich habe mit Katrin Bauerfeind gesprochen und die hat mit Ehrensenf, war sie eine der ersten, die in YouTube halt irgendwie so einen Erfolg hat. Aber es wird sie, dann wechselt sie ins Fernseher. Und jetzt ist es eher, das Fernseher versucht halt die ganzen irgendwie so vom Internet irgendwie so ins Fernseher zu bringen und die meisten im Fernseher versuchen halt sich zu etablieren online.
Stimmt so.
Weil es, ja, es ist crazy halt irgendwie so. Würdest du, hier ist eine gute Frage eigentlich, würdest du deinen Kindern jetzt ein iPad geben?
Für was?
So online zu schauen.
Nee. Also wir haben ein iPad und da können so Spiele drauf, so ein educational Spiele, obviously. Und das spielt sie manchmal, die Große. Aber sie hat keinen Zugriff auf irgendwas da. Also ich habe schon auch Kinder gesehen, die dann auf YouTube sich selber durchklicken und so, das macht man nicht.
No.
Das macht man gar nicht. Sie hat jetzt auch letztens gemeint, weil irgendjemand hatte so ein kleines Handy, was aber nur so irgendwie so Fotos gemacht hat. Sie will das auch unbedingt. Dann haben wir gesagt, da muss ich mir jetzt echt mal überlegen, ab wann gibt man Kindern ein Handy? Also ich habe mein erstes Handy mit in der 5. Klasse, glaube ich, bekommen.
Ja. Als ich in die 5. Klasse war, da war kein Handy.
Ja.
Es war leichter.
Aber wie machst du mit deinen Kindern zum Beispiel?
Ja, ich glaube, da gibt es halt so Verantwortung und da gibt es auch
Also die haben da nichts zu suchen.
Nee, eigentlich nicht. Und vor allem, ey, weißt du, wir alle irgendwie so über den Jahren sammeln wir iPhones und dann nicht vergessen, dass die Dinge so 600 Euro kosten. Mhm. Und dann irgendwie so, klar, du kannst die alte haben. Es ist like, ey, du gibst ein Kind, der in der Schule geht, mit anderen Kindern, die das im Weiten nicht leisten können vielleicht, und du hast 600 Euro dein Kind gegeben.
Yeah,
yeah. Like, I don't think so. Yeah. I mean, ich glaube, das ist, ja, yeah, I don't know, it's the easy love, it's cheap love, nennen wir das manchmal zu Hause. Das ist cheap love, let's not do it. Mm-hmm. Aber lieber irgendwie so einen Streit haben und dann sagen halt, ja, okay, ich bin der Böse. Ich habe das mit meiner Tochter damals, das WhatsApp, ihre ganze Klasse hat eine WhatsApp-Gruppe und ich war, nein, machst du nicht.
Ich will nicht mal in WhatsApp-Gruppen sein.
Nein. Ich will, ja, genau.
Weißt du,
was?
Gar keine Lust.
Ich, Gott sei Dank habe ich diese Mute-Funktion irgendwie so.
Ja,
weil ich würde auch behaupten, die meisten meiner WhatsApp-Gruppen sind auf Mute. Und dann irgendwann denkst du dann, oh, das sind 27 Messages, ist egal. Aber
ich hasse irgendwie auch WhatsApp.
Ja?
Irgendwie mag ich es gar nicht. Und dann denke ich mir, ja, wenigstens höre ich mal eine Sprachnachricht von einer Freundin. Wir haben alle irgendwie Kinder und keine Zeit füreinander. Wenigstens können wir mal kurz, seid ihr auch krank? Ja, wir sind auch krank oder so. Aber ich telefoniere viel lieber, aber ich mache es gar nicht.
Ja.
Aber ich weiß, dass ich das lieber mag, aber ich mache es trotzdem nicht. Weiß ich nicht warum. Ich habe Angst, dabei jemanden anzurufen und dann hat er vielleicht keine Zeit und dann muss sie sich da irgendwie stressen und dann rufe ich lieber gar nicht erst an.
Ich finde es im Moment schwierig, halt irgendwie so Zeit zu finden mit anderen. Was zu unternehmen. Ich habe einen Freund, wir wollten einmal essen gehen.
Ja. Yeah. Impossible.
So,
da habe ich nämlich Angst, wenn ich in Berlin wohne. Jeder wohnt in Berlin, aber keiner hat Zeit. Dann brauche ich ja nicht nach Berlin ziehen.
Also ich treffe halt Freunde tatsächlich eher außerhalb von Berlin, wenn wir irgendwo gleichzeitig sind, wieso als das, wenn ich in Berlin. I don't know why, aber ich meine, das ist halt der Tag, ist wirklich voll. Hm. Man ist ständig irgendwie so beschäftigt. Wir haben Jobs, Dinge, die wir machen. Und dann heißt es, hey, willst du so.
Aber man muss sich auch die Zeit dafür nehmen, finde ich.
Ich finde dann irgendwann ist die Idee halt, oder wir liegen einfach auf der Couch und machen.
Ja.
Und dann feiere ich das total auch irgendwie so.
Ich
und
auch.
Ja, das ist so alt jetzt gerade, was wir sagen. Halt.
Aber es ist so, ich will auch nicht weg von zu Hause.
Ja.
Aber ich will einfach nur zu Hause sein.
Ja, aber ich muss nur aus der Tür gehen. Du musst halt 20 Minuten fahren erstmal.
Eben.
Die Kühe vorbei, wenn ich komme.
Du bist doch in Berlin. Du musst doch überall in 20 Minuten fahren, mindestens.
Nein, wenn ich aus meiner Tür gehe, dann bin ich sofort mein Lieblingslokal.
Ja,
oder
okay, ja, das ja.
Das sind,
aber vielleicht deine Freundin, die wohnen dann am anderen Ende von Berlin. Dann ist es schon wieder wie eine Weltreise, oder?
Ja.
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 Was haben wir gelernt übereinander eigentlich? Schwierig. Ich frage mich, was anderen über uns gelernt haben gerade.
Dass wir Gewinnertypen sind.
Das nehme ich mit, da schreibe ich jetzt gleich rein. Aber ich finde es cool, dass du auch so offen bist als ich. Ich glaube,
du bist auch sehr offen.
Ja, nee, ja. Ich mag das nicht an mich manchmal. Ich denke halt, boah, du hast viel zu viel gesagt. Irgendwie so, wenn ich irgendwie so.
Du hast auch viel zu erzählen, ist auch fein. Du hast auch ein bisschen mehr noch erlebt als ich.
Ich glaube, wir haben beide viel erlebt.
Ja,
so.
Aber du trotzdem lebst du ja 3 Jahre länger als ich schon. Ja. Und deswegen ist da echt mehr zu erzählen.
Ja, absolut. Ja. Ich nehme diese 3 Jahre mit. Wir sind eigentlich eine ähnliche Generation oder die gleiche oder ich weiß es nicht. Und sag mal, jetzt bin ich, weil ich immer neugierig halt, wo geht's jetzt noch hin? Was machst du jetzt zunächst? Ist es die gleiche Format für dich?
Wer steht mir die Show?
Ich wollte das aufschreiben. Joko anrufen.
Joko anrufen. Mirella ist wirklich die Beste. Für Wer steht mir die Show? Sie ist schlagfertig. Sie ist eine Gewinnertypin.
Ich könnte dich einschleichen als die, Wildcard.
Nee, das ist mir nicht genug.
Okay.
Wildcard ist nicht genug.
Wildcard.
Nee, wenn schon, dann schon. Ich kann alles schaffen, was ich will. Das weißt du doch. Hm. Haben dir doch deine Großeltern schon gesagt.
Ja, ja.
Ja, vielleicht ist es nicht dieses Jahr, aber dann ist es nächstes Jahr.
Okay, aber dann jetzt ist die Frage, aber wenn du das willst.
Nächstes Jahr Tour will ich auf jeden Fall wieder machen.
Okay, nächstes Jahr
Tour.
Aber wenn du jetzt bei Wer steht mir die Show jetzt reinkommst und du gewinnst, was ist dein Signature Opener? Was machst du jetzt? Machst du halt?
Ich perform auf jeden Fall irgendwann meinen Song Ein Strauß Chlamydien für dich. Chlamydien. Für dich. So, Schlager, alle klatschen mit.
Bist du eher der Schlager? Ja.
Das ist ein Schlagersong. Ich habe verschiedene Songs, aber das ist Schlager.
Okay.
Ich habe auch einen Rap-Song, ich hab mich da ausgetobt.
Ah.
Ja. Und natürlich werden wir auf jeden Fall irgendwas mit Reality-TV machen. Vielleicht wird da eine Strand,
yes.
Palmen.
Yes.
Ich sage herzlich willkommen und wir suchen, dann verkuppel ich Leute noch im Publikum.
Oh.
Also es wird.
This is good.
I know.
I know, Yoko.
I know.
Get Mirella now.
This ich is, weiß, dass es, yeah. Ey, dass es gut ist. Ja, dann yeah. Natürlich kommen irgendwelche Special Guests, das sind irgendwelche Reality Stars, die kommen dann kurz rein, stellen die Frage.
Oh, wow.
Weißt du?
Das ist wirklich, das du ist, heißt es, das ist irgendwie so
in, und es ist spontan gerade, ja. Das ist spontan.
Nein,
das, hab ich
das ist
mir,
nicht
doch,
spontan.
Das ist
nein.
Spontan.
Das, ist das spontan?
Ja, mehr oder weniger. Ich habe mir wow. Das noch nicht so genau. Aber
but
ja.
That sounds like, I mean, this is.
I know.
Aber erstmal musst du gewinnen halt.
Erstmal muss ich gewinnen, das glaube ich, das ist schwierig. Aber das ist ja nicht schwierig, weil wir sind ja Gewinnertypen. Ich hoffe, ich sehe dich auch beim Gewinnen, auf jeden Fall.
Ich kann es leider nicht verraten.
Du kannst mir jetzt auch nicht verraten, was du ja gemacht hast oder was ja. Du machen würdest.
Nee,
weil
aber
das
wenn ich
sehen
das,
wir ja dann, ja. Hoffentlich.
Ja.
Ja, ich bin ganz gespannt.
Na, es ist ein
ich werde das die ganze Zeit gucken. Ich, den kenne ich. Den kenne ich, das ist der Ray. Den kenne ich. So werde ich das machen.
Ich schreibe auf jeden Fall Yoko direkt. Mirella is the next. Weil ich meine, ich glaube, das Wichtigste an der Show ist tatsächlich die Konstellation.
Voll. Und auch Passion, Talent. Ich bringe alles mit.
Ja, aber wenn du neben jemandem sitzt...
Ja, es muss passen.
Es muss
ja.
Passen. Weißt ja, du, wenn ja, du neben Olaf Scholz sitzen würdest, wäre das halt für dich zum... Na, Olaf, was willst
du sagen? Ich würde ihn erstmal umarmen. Olaf, komm
der
her.
Mag umarmen,
der mag umarmen.
Habe ich gehört,
richtig,
ja.
Ja.
Am liebsten 5 Schneebälle. Männer.
Ja, es muss schon viben. Das
was ist dein Lieblingsjahreszeit eigentlich?
Mein Jahreszeit Sommer.
Ehrlich,
weil
ja.
Da habe ich Geburtstag.
Okay.
Und ich liebe Geburtstage, auf jeden Fall. Und ja. Es ist... Man schwitzt die ganze Zeit, das liebe ich.
Ja.
Nee, aber ich bin auch so, ich liebe auch Wasser und ich bin ja Sternzeichen Krebs.
Okay.
Deswegen, wir lieben Wasser, wir okay. Lieben, ne?
Hast
so.
Du einen Bootsschein?
Bootsschein, nee. Du?
Nee.
Aber willst du nach deinem Flugschein jetzt einen Bootsschein noch machen?
Ich bin nicht, also witzigerweise, Inselmenschen sind nicht so wasserfreudig, wie man sich vorstellen würde. Weil irgendwie Sicherheit ist am Land und Wasser ist viel.
Mhm.
Und,
Ich liebe auch so Schnorcheln. So, Tauchen brauche ich nicht, ja. Aber so Schnorcheln und so und die Unterwasserwelt.
Ich war einmal
faszinierend.
Ich kann mich erinnern, also meine Frau wollte einmal mit einem Boot rausfahren und ja. Wir haben eins gemietet und ich habe keinen Bootschein. Aber es war ein Riesenschild: Hey, liebe deutsche Touristen, ihr braucht hier keinen Bootschein, ihr könnt einfach ein Boot mitnehmen. Und dann auf einmal stand ich da auf dem Boot und habe das Ding gefahren in die Open Sea.
Oh.
Und I was like, this is not really intelligent. I should have taken more lessons or a lesson. Aber ich habe es geschafft. Also man lernt schnell. Ich habe dann sofort YouTube alles...
Ja, du kannst das jetzt eigentlich. Ja, ja, ja.
Also ich würde behaupten, einmal war gut
ja.
Auf die Ebene, die ich habe. Aber wenn ich das nochmal machen würde, dann muss ich es besser können.
Ich war tatsächlich vor 1,5 Jahren in Mexiko und da war Whale Season und man konnte Whale Watching machen und mit dem Boot rausfahren. Und es war so ein ganz kleines Boot, ich glaube, es waren so 8 Plätze und ein Fahrer, alles irgendwie so Touris. Und wir sind da rausgefahren, dann haben wir Buckelwale gesehen, sogar mit Babys, es war mega. Und dann kam Delfinhorde, dann sind wir da so stehen geblieben, die Delfine rundherum sind gesprungen.
Ehrlich?
Es war mega krass, ja wirklich. Und dann hat es die ganze Zeit so gewackelt.
Ja, ja, ja.
Und es war wirklich so, also du hast gemerkt, jeder von uns, ist das jetzt? So, ja, ja. Alle wurden so still auch.
Ja.
Und dann ging es wirklich, nacheinander haben alle gekotzt.
Ehrlich?
Es ging wirklich so ziemlich zeitgleich,
ja, ja,
alle,
ja, ja.
Alle, weil es war so dieser Wellengang, es hat uns so fertig, oh, die Delfine, die haben sich gefreut über den kleinen Snack zwischendrin. Also es war wirklich ganz,
oh, ja,
ganz
ja.
Toll. Und dann alle, ja, jetzt können wir wieder fahren. Und dann ist dieser Typ, das war halt ganz, das waren 5, 6 Boote insgesamt.
Ja.
Und dieser Typ, ich glaube, der wollte sich selber was beweisen. Ich war damals im 4. Monat schwanger, also mit Kotzen auch noch super. Und der wollte dann alle überholen. Und er ist mit Vollgas, hat er alle überholt. Und es hat die ganze Zeit so geguckt.
Oh,
und
ja.
Ich dachte nur so, oh mein Gott.
Ja, wir haben das einmal auch gemacht in
so
in
schlimm.
Irgendeine Insel, ich glaube, es war Mauritius. Und wir waren zu dritt, irgendwie so damals, und wir haben gesagt, Delfin-Watching.
Yeah.
Ja, haben wir gedacht, okay, machen wir. Und es war ein alter Paar im Hotel, und wir haben gesagt, ey, wir haben den kennengelernt, und wir haben gesagt, ey, wir kommen mit. Okay, cool. Also nicht so alt, aber auf jeden Fall älter. Und dann sitzen wir in dieses Speedboot.
Ja. Macht sie die ganze Zeit.
Es war
schlägt so
ja.
Über die Welt. Und er hat wirklich alle überholt. Wir waren dann die
ja.
Ersten.
Es sieht idyllisch aus, aber in Wirklichkeit ist es
also
nicht.
Ich war fix und fertig. Und es war auch so morgens,
ja.
Es war 10 Uhr morgens, ich war durch für den Teil, wir brauchen nichts mehr
und
heute.
Und die haben auch gesagt, Geld zurück, wenn man Delfine nicht sieht.
Ja.
Und ich war halt, und die Delfine, wie so, ah, das sind Delfine, dahin, Delfine,
weg.
Wir gehen dahin.
Ah.
Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen noch einmal reinspringen. Und die Delfine sind natürlich alle weggeschwommen. Also
oh, wollten die nicht mit euch baden?
Ich hatte das Gefühl.
Das Kotzen hat die wirklich super. Das
angeheizt.
War wirklich toll.
Yeah, yeah. Ja.
Das Frühstücksbuffet. Da freuen wir uns. Ja, das ist ein Tipp für nächstes
yeah,
Mal.
Yeah, okay, good to
Solltest
know.
Du dir
good
auf jeden know. Fall mal nee, überlegen.
Einmal überholen.
Ja.
Nein, ich bin also leider nicht so der Wassertyp. Also ich gehe oft im Wasser, ja. Aber ich habe immer so im Hintergrund, wenn du nach unten guckst, ist es nur.
Ich sollte nicht hier sein. Ja, ja. Welche Jahreszeit liebst du?
Ich bin absoluter Weihnachtsfanatiker, also nicht Fanatiker, aber I love Christmas. Mhm. Aber wir waren im Sommer, also liebe ich wahrscheinlich am meisten Herbst und wie heißt es?
Frühling?
Frühling ist halt so nicht so ganz mein.
Mhm. Also du magst die Extreme.
Ja, lieber ein oder die andere. Aber wir waren das letzte Mal, das war so witzig, ich war mit meinem Sohn und wir waren im Wasser und dann wir hatten eine von dieses, Wasserbobs, also so ein Motor vorne, die du nutzen kannst, um tiefer zu tauchen.
Oh.
Ski-Bob?
Ja, ich kenne das. Ja.
Und dann bin ich nach unten gegangen und dann wollte ich aussteigen und da waren halt Jellyfish, Feuerquallen. Und dann mein Sohn wollte reinspringen und ich gesagt, ey, warte, ich guck einmal, ob die alle weg sind oder ob die überhaupt da sind. Und ich bin einmal um dem Boot gegangen in eine Quallenkolonie, irgendwie so, kam ich raus, so alles, und ich war
schlägt
Einstein.
Oh,
und das, ich glaube, es ist ein bisschen wie Pferden. Wir haben darüber gesprochen, wenn Pferde mich sehen, die denken halt, du bist ja gar nichts. Quallen sind ähnlich.
Ja.
Ja, die sehen mich.
Ich war mal im Urlaub und ganz in der Ferne habe ich gesehen, ich glaube, das sind Delfine oder Robben oder so. Die springen immer so hoch und so. Mit meinem Handy habe ich so gezoomt, habe Videos gemacht. Oh, wie toll. Und dann bin ich so zu den Leuten, da war so ein Verleih, wo die eben solche Waterbobs oder wie auch immer die heißen, verliehen haben und so. Ich sage, also, habt ihr vielleicht so ein Weit? Ich glaube, da ist ein Tier drin. Die waren so komisch. Dann habe ich im Fernglas geguckt, es waren einfach Leute, die mit so einem Ding immer hoch und runter geschwommen sind. Und ich habe die einfach gefilmt, weil ich dachte, es sind irgendwelche Tiere, aber es waren einfach nur irgendwelche Leute. Es war sehr enttäuschend.
Es ist also, vor allem, wenn viele da sind, dann musst du, aber ich mag, wo ich den Land sehen kann und dann springe ich rein, aber ich war einmal am See in Deutschland und ich dachte, du kennst diese kleine Plattform da draußen ist im See. Und ich dachte, ey, ich schwimme dahin.
Wow. War weit.
Als ich ankam, war ich so kaputt. Ich bin kein guter Schwimmer, Alter, wieso? Und das ist wahrscheinlich viel davon. Und ich dachte, boah, das sind aber die Lifetimes, die ich echt meine Kinder geben. Ich sage halt, ey, du musst halt gut schwimmen können.
Ja.
Und Spanisch sprechen.
Ja, das sind die wichtigen Sachen.
Ey, bitte, bitte.
Und nicht schummeln beim Spielen.
Null schummeln beim Spielen. Wirklich? Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie so, hast du das Gefühl, dass es landet irgendwie?
Es landet gerade.
Es landet like, irgendwie so.
Ja.
Also,
Was hast du denn noch gelernt?
Über dich?
Über dich selbst vielleicht auch.
Ich habe viel über mich selbst gelernt, aber ich, ganz ehrlich, beim Sprechen höre ich mich selber manchmal.
Ja.
Weil ich finde auch die erste Themen,
die... Ist nicht schlecht schon mal, dass du dich selber
aber
hörst.
Meine Mutter sagt, denk erst und dann sprechen.
Ja.
Und ich habe das nie gelernt. Ich spreche einfach und dann merke...
Dann schaust du, was bei rumkommt.
Also was ich... Naja, aber du weißt, die Unterbewusst ist, wo viele deiner wirklichen Gedanken sich verstecken. Weil du kannst hier vorne alles behaupten, aber deine innere Gedanken sind in dein Unterbewusst. Und wenn ich sprich, dann nutze ich beiden. Und dann sage ich halt manchmal, boah, ich wusste nicht, dass du das denkst. Und das klingt halt blöd, aber es ist Selbsttherapie. Irgendwie so. Ich habe schon ein bisschen über mich gelernt. Ich glaube, als du gesagt hast, ich respektiere Menschen, Menschen, die nicht Kinder haben wollen, ist mein Herz wirklich gesunken.
Mhm.
Und ich wollte dich gar nicht widersprechen. Da habe ich nur gemerkt, in mir
löst das was aus.
Das war komplett. Und dann versuche ich halt nicht so leicht irgendwie dann einen Kommentar daraus zu sprechen, aber versuche halt zu verstehen, warum ich mich so fühle gerade.
Aber ist doch gut.
Ja,
ist was Schönes.
Also wenn ich dich die Stunde bezahlen würde, wäre es wirklich... Ihre Stunde ist vorbei, Herr Gabel.
Ja, das ist, wenn ich bei der Therapeutin bin, denke ich auch immer, wer bezahlt ja eigentlich wen? Also Entschuldigung.
Ja. Gehst da raus und ich hoffe, das funktioniert zwischen dir und deinem Mutter.
Ja, das ist wirklich so. Ich bringe meine Therapeutin manchmal auch zum Heulen. Also, ja.
Hast du jemals was gesagt, die wirklich, wirklich bedeutet, so die absolut dunkle Geheimnis, das du ausgepackt hast?
Das würde ich jetzt ja hier nicht verraten.
Ich habe das Gefühl, manchmal.
Ich bereue nichts eigentlich. So, ich glaube, ich habe nicht so dunkle Geheimnisse. Aber ich merke, dass ich noch aus meiner Kindheit manchmal kommen so Sachen hoch, wo ich mich, also das habe ich gar nicht verstanden. Ich habe so ein riesiges Thema mit nicht genug sein.
Ja. Dass du nicht genug bist.
Ja, voll. Okay. Und ich habe mir gedacht, woher kommt das eigentlich?
Ja.
Und ich glaube halt schon, wenn irgendwie ein Elternteil relativ früh geht und das Gefühl gibt, man ist nicht wichtig oder so, man ist nicht
oder
genug.
Oder dass man schuld ist.
Oder man ist schuld und so, dann macht das voll was mit einem. Also ich will das jetzt auch, mittlerweile ist alles vergeben und vergessen und es ist alles gut. Ich hege keinerlei Groll oder so. Also es hat mir total viel gebracht im Leben und total viel Selbstvertrauen und so. Also ich habe ganz viel Vertrauen in mich selber, einfach weil ich das, glaube ich, auch früh haben musste. So.
Ja.
Und deswegen ist es also ist gar nicht so no hard feelings, wirklich
aber,
gar nicht.
Nee, aber es lässt schon Narben. Also wenn ich, mein Schwiegervater, seine Mutter ist gestorben, als er 6 war.
Mhm.
Und ich kann mich erinnern, dass er so 75 da saß am Küchentisch und sagt halt, das tut immer noch weh.
Mhm.
Und ich war so, wow, du bist aber 75 halt. Mhm. Irgendwie so. Aber das ist, glaube ich, die Erfahrungen als Kind, die trägst du für immer mit.
Voll, du kannst es ja auch gar nicht einordnen. So. Also es ist ja auch so, dass für Kinder, glaube ich, die Eltern sind unfehlbar. Also die können nichts falsch machen und deswegen suchen Kinder dann immer ganz auf die Schuld bei sich.
Ja, ja.
Und das ist ja so, die sind halt so pure und die sehen dich auch als so, du bist für die das Allergrößte und das darf man halt auf gar keinen Fall ausnutzen, sondern muss auch dann einfach mal sagen, nee, der Fehler war jetzt bei mir, ich bin die Erwachsene, ich darf, ich muss es besser wissen und du kannst es noch nicht wissen.
Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich anders war als Kind. Also nicht besser, einfach anders.
Ich war total anders auch.
Und ich glaube, dass ich irgendwie durch selbst so Coping-Mechanismus einfach manches weggesteckt habe.
Ich war auch viel so, auch als Jugendliche war ich viel extrovertierter noch und viel wilder und viel so I don't care.
Ja,
Und dann habe ich halt wirklich, bin ich damit halt so gegen andere Leute geprasst, dass halt ich, dass Leute das scheiße fanden, mir auch gesagt haben, dass ich scheiße bin, du läufst komisch, du siehst komisch aus, du bist zu klein, also all solche Sachen irgendwie.
Ja.
Und dann habe ich mich halt voll angepasst und viel von diesem so sehr lauten, ich war immer sehr laut, immer im Mittelpunkt und blablabla, dann habe ich dann halt viel kleiner mich gemacht.
Und
manchmal denke ich, ist auch gut, sich so anzupassen, aber manchmal muss man es auch rauslassen.
Absolut, ich glaube halt anzupassen ist weiß nicht, ich denk manchmal, weil viele, die ich kenne, therapieren sich gerade. Irgendwie so. Und hat vieles mit ihrer Jugend zu tun.
Cool.
Und ich denke halt irgendwie so, ey, wenn ich jetzt einen von den Knoten aufmache, dann falle ich auseinander. Habe ich gar keinen Bock.
Ja,
also, und ich denke halt irgendwie so, ist es so, ich meine, manche Knoten muss man aufmachen, gar keine Frage. Und ich meine, ich habe auch Freundinnen, die Psychologen sind.
Mhm.
Und ich gehe lieber einmal ein Bier trinken mit irgendjemandem, die ich nicht kenne und pack's alles aus, was ich mehrmals
oder
in meinem Leben gemacht habe.
Oder nehme ich einen Podcast auf.
Oder nehme ich einen Podcast
noch jetzt kennt.
Aber ich finde man das leichter zu erzählen.
Ja,
weil ich glaube halt irgendwie so, ich weiß, wo die Knoten sind und weiß, warum die da sind. Und ich habe das Gefühl, okay, das ist dein Lot. Das ist das, was du hast. Irgendwie so, bevor ich jetzt den gepackt. Also ich fand, irgendwie so einen Satz hat mir einer gegeben, wenn du einen Stein aufheben würdest, für jeder Fehler schaffst du nicht die erste Kilometer. Also deswegen musst du die Steine fallen lassen. Und so Selbstverzeihung.
Voll.
Dass du einfach sagst, okay, I fucked it up, aber it's okay. Aber ich finde, so Gespräche hier, gehe ich raus und denke halt, gut.
Hat gut getan, oder?
Ich kam als letzte Geschichte, weil ich glaube, wir mussten sonst buchen wir Urlaub zusammen. Ich kam aus L.A. über Dallas nach Hamburg, lange, lange her. Und ich war 14 Stunden reisen und landete in Hamburg und ich habe mit niemandem geredet. 14 Stunden lang, kannst du dir vorstellen, das war für mich eine absolute Folter. Und steige ich in ein Taxi und Taxifahrer, erstmal ziemlich kantig, hat gar keinen Bock. Und ich sagte, ich muss am Geldautomat stoppen. Und zu der Zeit haben wir gesagt, wenn das Auto steht, dann geht die Uhr nicht weiter.
Mhm.
Und er war super sauer auf mich, dass ich halten wollte. Und wir haben uns so gestritten, bis ich zu Hause war, die ganze Zeit nur durchgestritten.
Mhm.
Und dann habe ich ihm einen riesen Trinkgeld gegeben. Und er hat gesagt, hey, ich bin so jetzt
entladen.
Ja. Ich gehe jetzt nach Hause zu meiner Frau und bin super entspannt. Ich bedanke mich, hier ist dein Geld. Und der war so, what is up?
Aber er hat es dankend angenommen.
Ja, natürlich. Sag mal, sind wir Freunde jetzt?
Ja?
Ich glaube, also ich würde dich gerne nochmal treffen. Ich glaube, das ist auch deine Familie.
Ja, voll und, gerne. Ihr seid jederzeit eingeladen.
Und auch umgekehrt. Ja. Wenn du in Berlin bist, dann kommst du zu uns. Und
zu Café Grinch kommst du gerne auch.
Sehr gerne.
Ja?
Auch wenn es weh tut.
Okay. Ich freue mich sehr drauf.
Okay, Freunde für immer.
High five.
Thank you.
Danke dir. Na, wie war's?
Super. Ich glaube, am Ende war das irgendwie die Summation, also was wir beide davon hatten, war wirklich so eine ehrliche, offene Therapie miteinander. Irgendwie so alles ein bisschen erarbeitet. Und ich bin schon neugierig und Sie auch. Und erzählen gerne von, wir sind schon, glaube ich, beide, wenn jemand erzählt eine Geschichte, denken wir über unsere eigene Geschichte als Gegengespräch. Und die Zeit ist geflogen. Und super gepaart. Ich finde, so, obwohl wir von verschiedenen Welten kommen, habe ich mich total wohlgefühlt und ich hoffe, Sie auch.
Es war schön. Es war wirklich ein bisschen wie Therapie. Ich habe das Gefühl, wir konnten beide voneinander lernen und es war voll angenehm. Es war so, wie ich es im Idealfall vielleicht vorgestellt habe, dass man einfach sich nicht so Gedanken macht, oh mein Gott, worüber rede ich? Was könnte ich hier? Also, dass man so die ganze Zeit so vom einen Thema so sehr unnatürlich überlegt, Gott, was kann ich dir jetzt ansprechen? Sondern es war einfach so ein Redefluss.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Paris ist die Stadt der Liebe. Berlin die Partyhauptstadt. Und München die nördlichste Stadt Italiens. Aber eine kleine Stadt in der Nähe von Stuttgart.
Aber wisst ihr, wo ich bin?
Ein kleines Fleckchen Erde in Baden-Württemberg gilt bei vielen.
Ich bin in Pforzheim. Oh, in Pforzheim. Nee.
Einfach nur als hässlich.
Es klingt wie eine Lymphkrankheit.
Ich habe Pforzheim im Endstadium.
Aber wie kann das sein? Und stimmt das wirklich? Ich habe ein Jahr lang junge Menschen in Pforzheim begleitet.
Wir sind damit aufgewachsen, dass Pforzheim hässlich gesprochen wird.
Der Ruf, dass Pforzheim hässlich ist, ist schon omnipräsent.
Und deswegen stehe ich auch hier und würde gerne sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Weil das ist auch meine Gegend. Ich laufe jeden Tag um, das ist wie mein Zuhause.
Und sie gefragt, warum zur Hölle Pforzheim?
Wie sollen es andere tun, wenn ich nicht damit anfange? Ich kann ja nicht von anderen verlangen, dass sie das machen und dann selber nicht machen.
Mein Name ist Tamara Keller und ich nehme euch mit nach Pforzheim. Ich will wissen, warum wird diese Stadt so gehasst? Aber es geht nicht nur um Pforzheim, sondern um die Orte, wo wir in Zukunft leben wollen. Und warum wir sie entweder schön oder hässlich finden. Ugly Pforzheim, ab dem 5. März in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Vielleicht kennst du es, dass man eine Person kennenlernt, die man eigentlich nicht attraktiv findet, weil es nicht dein Typ ist, aber sobald du die kennenlernst und die ist dir total sympathisch und bringt dich zum Lachen und so, dann findest du die auf einmal vielleicht auch attraktiv.